Ah, Josh, willst du noch mal einen Aufguss machen?
Ja, warte, hier in unserer kleinen gemütlichen Sauna.
Und damit moin und herzlich willkommen zur Folge Nummer 36 von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit mir, Christoph Wellbrock.
Und mir, Josh Kliemann. Wir präsentieren euch auch heute wieder aus unserer kleinen Sauna bei 26 Grad zwei unheimliche Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene.
Und auch wenn wir euch mit den Temperaturen heute schon ganz viel zumuten, liegt es dennoch am Ende dieser Folge auch wieder an euch zu entscheiden, ob diese Geschichten wahr sind oder ob wir euch an der Nase herumgeführt haben und uns die Geschichten ausgedacht haben.
Und ob wir uns die Geschichten von der letzten Folge Nummer 35 ausgedacht haben, erfahrt ihr nach dieser kleinen Spoilermeldung. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, springt einfach zu 21 Minuten 39, denn ab dort beginnen wir mit den neuen Geschichten von heute. Letztes Mal hast du uns ja die Geschichte Die Teufelsgrube erzählt, Christoph.
Das ist richtig,
Josh. Um einmal ganz kurz das nochmal zu recappen. In der Geschichte Die Teufelsgrube ging es um ein junges Paar von Möchtegern-Ghostbustern, die im Internet über die Teufelsgrube gelesen haben und dort die Kommentare gelesen haben, die halt sehr vielversprechend waren. Und zwar ging es da um verstorbene Minenarbeiter, ein erhängtes Mädchen und eine noch immer schluchzende Mutter. Da das alles ist, was das Geisterjägerherz begehrt, haben sie sich entschieden, da gehen wir doch mal hin. Und dann kamen sie da auch tatsächlich irgendwann an und erleben dann tatsächlich auch genau das, was ihnen versprochen wurde, merken dann aber plötzlich, verständlicherweise, dass sie das eigentlich gar nicht so geil finden. Und drehen schleunigst um, machen sich auf den Weg zum Auto wieder zurück, während das Schluchzen der vermeintlichen Geister immer lauter wird. Und als dann auch noch das Auto schon läuft, wenn sie da hinkommen, obwohl sie keinen Schlüssel im Zündschloss haben, dann ist endgültig vorbei und für die beiden ist Feierabend und die beiden Hobbyjäger kehren zurück nach Hause und entscheiden die sich zum Schluss nicht mehr loszugehen? Weiß ich gar nicht.
Ja, sie sagt dann, wir brauchen morgen nicht mehr wiederkommen.
Ja, genau.
Nee, brauchen wir wirklich nicht.
Das war es erstmal für die. Ja, genau. Bei der Geschichte haben wir euch natürlich wie immer auch gefragt, ob ihr glaubt, dass sie echt ist oder nicht. Und von euch haben 65% gesagt, ihr glaubt, sie ist wahr. Und 35%, dass ihr glaubt, sie ist falsch. Und
Das ist aber ein bisschen eindeutiger als sonst, ne?
Ja, das ist schon auf jeden Fall, also tendiert deutlich zu wahr. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich dachte, sie ist ausgedacht. Und den Kommentaren habe ich aber entnommen, dass ich eine hohe Wahrscheinlichkeit habe, gleich ein bisschen geldlos zu werden. Mhm. Aber ja, ich bleibe halt natürlich bei meiner Meinung, ich bin ja eine ehrliche Haut. Deswegen sage ich, ich dachte, sie wäre ausgedacht.
Ja, Josh, dann darfst du seit Wochen hier mal wieder den staubigen Boden unseres Glases ein bisschen aufwirbeln und eine Münze in dieses Glas werfen. Denn diese Geschichte ist nicht ausgedacht, sondern genauso passiert.
Nein, so das auch oder nicht so ähnlich ganz. Hat es sich zugetragen.
Genau.
So, bitteschön.
Die Firma dankt. Vielen Dank. Ja, komme ich zur Auflösung. Und zwar ist es ein bisschen so, dass es sich hierbei auch um eine Art Hörergeschichte handelt. Denn ich habe von mehreren Hörerinnen und Hörern nämlich die Empfehlung bekommen oder den Tipp bekommen, über die Teufelsgrube zu schreiben. Beziehungsweise mir doch mal die echte Teufelsgrube, also die Grube Würgeengel. Mir anzugucken. Ganz genau. Und allein der Name, der ist schon gruselig.
Klingt also auch geiler als Teufelsgrube.
Ja, ja, voll.
Würgeengel.
Voll, voll.
Aber ist das eine Ortschaft oder ist das wirklich nur der Name der Grube?
Das ist der Name der Grube beziehungsweise dieses alten Bergwerks. Und man sagt auch sozusagen nicht die Grube Würgeengel, sondern man könnte auch einfach sagen der Würgeengel.
Ah, genau. Okay.
Und der Würgeengel liegt zwischen Braunfels und Tiefenbach und wurde 1944 geschlossen.
Krass.
Also ich bin auch nur darauf gekommen, weil eben ganz viele Leute mir gesagt haben, dass sie diese Geschichte eben oder diese Sagen und Geschichten über diesen Würgeengel eben kennen und auch aus der Gegend kommen und da auch teilweise schon waren und auch diese Erfahrung wohl gemacht haben.
Wirklich?
Ja, mehrere Leute haben mir das so geschrieben, haben mir auch wirklich richtig lange Nachrichten geschrieben, was dort mit denen passiert ist und so weiter. Dann habe ich das alles nochmal ein bisschen recherchiert und ich kann noch ein bisschen was auch zu dem Hintergrund sagen. Also 1871 wurde dieses Bergwerk oder diese Grube gegründet. Und zwischen 1871 und 1945 wurden insgesamt 604.808 Tonnen Erz dort gefördert.
Das klingt nach viel.
Genau, es steht nicht mehr viel da. Man sieht noch den Eingang von der Grube. Das meiste wurde alles abgerissen. Und eben im März 1945 ist diese Anlage auch wie ähnlich in meiner Geschichte auch tatsächlich abgesoffen, weil der Strom ausgefallen ist und das ganze Ding quasi mit Wasser vollgelaufen ist. Das lag aber nicht an den Bombardements, sondern das ist einfach so passiert. Was an den Bombardements lag, war, dass ganz viele Arbeiter vorher nicht mehr in diesem Bergwerk waren, weil die Transportwege quasi zerbombt wurden.
Aber sind auch bei diesem...
Nein, das ist von mir. Okay. Also diese Geschichte mit den ertrunkenen Bergarbeitern und dass man die Spitzhacken hört, das habe ich noch quasi on top draufgeworfen zu den ganzen mystischen Sachen, die da passieren. Eigentlich sind fast alle Sachen, die in meiner Geschichte stehen, oder eigentlich alle, bis auf die Bergleute, die mit ihren Spitzhacken da noch kloppen, so berichtet worden. So, und ich sag auch berichtet worden, weil das ist jetzt wieder so eine wahre Geschichte, wo man jetzt, ne, die einen sagen, sie haben es gesehen, ein paar sagen, sie haben es nicht gesehen, aber in Internetforen und ist dieser Würgeengel sehr, sehr, sehr bekannt. Und ich habe ein paar Sachen auch ein bisschen nebenbei versucht einfließen zu lassen. Die habe ich nicht so euch Hörerinnen und Hörern so ein bisschen nicht so auf den Präsentierteller gepackt oder präsentiert, sondern beispielsweise habe ich ja einmal gesagt, dass sich Jessica wundert, warum man keine Eulen hört. Und es ist wohl so, dass auch am Tage hört man kein einziges Tier. Keine Vögel, kein gar nichts. Es ist absolut still, wenn man da sein soll. Und auch die Akkus und Batterien von Kameras und Handys spielen wohl verrückt auf diesem Würgeengel. Also man kommt da irgendwie an mit einer Kamera und will dieses natürlich das halt filmen, weil man ja weiß, was da so passieren kann, und plötzlich geht nichts mehr. Und es ist bei mir irgendwie gewesen, der sucht sein Handy und plötzlich sind nur noch 2% dabei. Genau. Aber ansonsten, das wurde halt eben, oder erzählt man sich, dass eben da eine Tochter aufgehangen wurde. Viele sprechen da auch von Kannibalismus, dass da auch die Eltern jemanden gegessen haben sollen. Genau, ein Jogger soll dort auch verschwunden sein. Und genau, man soll eben halt die Mutter flüstern und wimmern hören, eben weil sie ihre Tochter dort aufgehängt hat. Und eben auch die Sachen mit den Autos. Also, dass die Autos entweder nicht mehr anspringen oder schon laufen, verschlossen sind, nicht mehr aufgehen, offen sind, obwohl sie verschlossen waren. Also, diese ganzen Sachen, die ich quasi in diese Geschichte gepackt habe, die sind auch so, werden die berichtet. Klar. Und es ist ein Hotspot für, oder war auch eine Zeit lang ein Hotspot für Satanisten. Natürlich, zieht solche Leute irgendwie immer an.
Tummeln sich automatisch rum.
Und es ist auch tatsächlich irgendwie ein Hotspot eben für so Gruseltouristen und Lost Places-Fans, eben, die da auch eben häufig hinfahren und eben, sage ich mal, diese Sachen ähnlich auch wie in meiner Geschichte das halt bestätigen oder halt in Foren eben schreiben, dass ihnen das auch passiert ist. Und wie gesagt, mir haben ja auch mehrere Leute geschrieben, dass sie da auch waren, eben weil sie auch in der Gegend wohnen. Ja, und ich bin auch einer Hörerin nachgekommen, zumindest indirekt. Und zwar hat sich noch jemand gewünscht, dass sie es zwar toll finden würde, eine Art Geisterjäger-Geschichte zu hören.
Ach so.
Und
ja, okay.
Das war meine Art und Weise, das zu verpacken. Bei mir war Bimmel und Bommel, hast du
Bimmel
ja gesagt.
Und Bimmel und Bommel auf Geisterjäger. Du meinst so, das ist eine Hörergeschichte, hatte ich erst ganz kurz, oh shit, was habe ich nochmal alles Schlechtes über die Geisterjäger erzählt? Die Unfähigkeit.
Also die beiden Protagonisten aus meiner Geschichte, die sind fiktiv.
Okay.
Und genau, das waren keine zwei Hörer, die das gemacht haben.
Na gut.
Genau, ja.
Aber cool. Auch wieder, mal wieder, noch nie von gehört. Obwohl dieser Name, dieses Wort Würgeengel, irgendwas kitzelt.
Ja,
haben wir mal eine Mail
Film,
gekriegt?
Ne? Es gibt auch einen Film.
Aber haben wir eine Mail, hast du eine Mail
ich,
darüber
ja,
gekriegt?
Ja.
Vielleicht habe ich den Titel dann da nur gesehen.
Mal gesehen.
Das
ne?
kann sein.
Ja, das kann sein. Auf jeden.
Es gibt einen Film darüber.
Ja, also ich habe dann auch nochmal Würgeengel gegoogelt und zuerst kam halt irgendwas über einen Film und dann war ich so, okay, und dann habe ich Bergwerk dahinter gepackt und dann kommst du halt eben zu der Grube.
Hollywood Remake, Choking Angels.
Ja, es ist sogar eine Cocktailbar noch. Und,
echt?
Ja, und der Film ist von 1962. Von
Louis
Buñuel.
Wann war es? 45 ist das abgesoffen, ne?
1945, ja. Genau.
Okay. Abgefahren, okay. Dann lag ich leider mal wieder falsch. Aber auch schön, mal wieder was eine echte Geschichte zu haben, von der ich nichts weiß und es auch nicht vermutet habe. Dann ist die Überraschung immer größer.
Das stimmt. Tja, cool. Aber wir hatten ja, wie wir das nun mal immer in diesem Podcast so haben, noch eine zweite Geschichte. Und zwar Jäger und Gejagter.
Ja.
Eine sehr blutige Geschichte über einen Mann, der auf den Markt fährt und seine Waren dort anbietet und verkauft. Mhm. Und über einen zweiten Mann, der, tja, Schlachtvieh in seinem Keller hält und dies auch schlachtet und wiegt und akribisch notiert, wie schwer das Schlachtvieh nach der Schlachtung denn ist. Und
viel Geschlachte hier schon wieder.
Ja, und es auch verspeist. Und ein Kannibale offensichtlich ist. Mhm. Und genau, du hast immer in dieser Geschichte immer halt ein bisschen geswitcht zwischen dem Verkäufer und eben diesem Kannibalen. Und tja, am Ende stellt sich heraus, der Verkäufer ist unser Kannibale und hat wahrscheinlich nicht nur Pasteten verkauft, die, sag ich mal, keine Kannibalen essen würden. Ja, denn das ist eine und dieselbe Person und in diesen Pasteten ist mit zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch Menschenfleisch mit eingewebt.
Eingewebt.
Also, oder war eine Zutat.
Ja.
Genau, aber bevor ich meine Vermutung abgebe, sage ich erstmal, was ihr denn vermutet habt. Und zwar 45% von euch glaubten, dass Josh diese Geschichte aus einer wahren Begebenheit gezogen hat und sich diese nicht ausgedacht hat, während 55% von euch meinten, das kann nicht passiert sein, das ist erstunken und erlogen, da hat der Gute sich bestimmt eines Horrorfilms bedient oder mal wieder seine perverse Fantasie hier ausgelebt und glaubten, dass es falsch war. Mir ging es tatsächlich genauso wie dir bei meiner Geschichte.
Ja.
Ich habe auch gedacht, du hast dir die ausgedacht.
Mhm.
Und du schreibst jetzt einfach mal so eine richtig blutige Geschichte, vor allem weil du das auch so geil mit diesem Sound eingebaut hast, dass wir immer dieses geile Hintergrundrauschen hatten bei dem Kannibalen, wenn der kam. Und ich dachte so, okay, das hast du dir so geskriptet, so dass du da Bock drauf hattest, so das zu machen. So ein bisschen wie ich Bock drauf hatte, dieses rostige Tor einzubauen in der Geschichte
davor.
Dass
man so eine Soundidee hat und denkt, wie schreibe ich deine Geschichte rum?
Und das habe ich gedacht. Und dann habe ich, kann ich es ja nicht vermeiden, genau wie du, dass ich die Kommentare zwangsläufig lese, die Leute unter den Folgenpost schreiben. Und dann kam halt ganz oft natürlich irgendwie Fritz Hamann und so ein paar bekannte Kannibalen. Und dann kam einer, wo ich dachte, ne, Vater denke. Und da bin ich ganz, 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 ganz hellhörig geworden. Und ich will jetzt auch nicht zuvorgreifen. Mhm. Ich habe es aber leider dann gegoogelt, ich konnte nicht anders.
Okay. Ja.
Und wusste dann, dass ich quasi mit meiner ersten Überlegung falsch liege. Aber ich bin eine ehrliche Haut ganz genau wie du, deswegen schmeiße ich da erstmal eben meinen Euro rein. Ich habe gesagt, die Geschichte ist ausgedacht, aber Josh wird uns jetzt erklären, was es damit auf sich hat.
Karl Denke, auch Papa Denke genannt, nicht Vater. Alles, was ich gelesen hatte, war einmal Papa Denke und deswegen habe ich halt Vater draus gemacht, um es nicht genauso zu machen, hat in Münsterberg gelebt von 1860 bis 1924. Und am 21. Dezember 1924 kam plötzlich Schreie aus seiner Wohnung. Und ein obdachloser Wanderarbeiter namens Vinzenz Olivier kam mit einer klaffenden Wunde am Kopf aus der Tür gebrochen und hat den Nachbarn erzählt, dass der alte Mann Denke ihn attackiert hätte mit einer Spitzhacke. Die Nachbarn haben ihm das aber natürlich nicht geglaubt, weil Denke bekannt war als ein etwas schrulliger alter Mann, der aber immer für Obdachlose und Wandergesellen eine kleine Mahlzeit über hatte. War immer ein netter Typ so. Und deswegen wird statt dem guten Papa Denke dann dieser Obdachlose, der Landstreicher, verhaftet. Und zwar wegen Landstreicherei, weil das halt einfach verboten war. Der Landstreicher hat aber dann doch die Chance und kann den Richter überzeugen, dass Denke erstmal auch in Untersuchungshaft genommen wird. Dagegen protestieren die Nachbarn von dem aber vehement. Am nächsten Morgen gehen sie also dann zu der Zelle und wollen Karl Denke befragen. Und dann hängt er in seiner Zelle und hat sich über Nacht selber erhängt. Und daraufhin sagt man sich, okay, irgendwie ein bisschen merkwürdig, Durchsuchungsbefehl und wir gucken mal in seine Bude. Und da drin findet man dann 420 menschliche Zähne, 480 Knochen, komplette Mahlzeiten aus menschlichem Fleisch, einige davon halt zum direkten Verzehr, anderen Pökelsalz eingelegt. Abseits davon fand man 3 Hosenträger und Schnürsenkel, die aus Menschenhaut gefertigt wurden.
Bah.
Also richtig, richtig Alter, krasser Schwede, Scheiß.
So ein fucking deutsches Leatherface.
Bei Abschluss der Ermittlungen kam dann zutage, dass Denke mindestens 42 Menschen getötet, verarbeitet.
Wie viel? 42?
42. Getötet, verarbeitet, gegessen und Teile ihres Fleisches auf dem Breslauer Wochenmarkt verkauft hat. Das wiederum bestritt damals der Sprecher des Marktes vehement.
Was soll er auch sagen?
Und man hat bei Denke zu Hause auch noch Bücher gefunden, in denen er halt eben mit buchhalterischer Genauigkeit die Namen und Details über das Schlachtgewicht der Opfer aufgeschrieben hat.
Ja.
Und daher kommt mein Schlachtvieh. Ja, dabei fand man heraus, dass die meisten seiner Opfer Landstreicher waren. Vier der Opfer waren Frauen. Das erste Opfer, Ida Launer, wurde 1903 getötet und das letzte im April 1924. Und die Nummer 31, also in seinem Buch war eine andere Anzahl als die, die man glaubt, die er umgebracht hat, aber die Nummer 31 war Vincent Olivier. Der hat den Landstreicher, den er nicht umbringen konnte, der am Anfang aus seinem Haus geflohen ist, schon vorher eingetragen in seiner Liste. Der war schon vermerkt in seinem Buch.
Alter.
Und er war halt bekannt als der Kannibale von Münsterberg oder auch der schlesische Hamann, weil Hamann halt davor war.
Ach krass, nee, Hamann war davor?
Zwei Tage nach dem Urteil gegen Hamann wurde quasi Karl Denke aufgedeckt. Also wir haben echt parallel gespeist. Naja, auf jeden Fall ist das halt eine echte Geschichte. Dann kam noch eine Frage von Elli. Die hat uns eine Nachricht geschickt, warum ich denn Kamenz gewählt habe.
Da wohnte sie, ne?
Genau, weil sie wohnt in Kamenz. Also sie kommt aus Kamenz in Sachsen. Es geht aber in meiner Geschichte nicht um Kamenz in Sachsen, sondern stattgefunden hat das Ganze ja in der polnischen Stadt Münsterberg beziehungsweise Jembice. Münsterberg ist der alte deutsche Name davon, ist halt eine polnische Stadt, im damaligen Schlesien.
Damaliges Deutschland noch, oder?
Ja, Preußen war das halt.
Genau, ja.
Ja. Ja. Und ich nehme halt nie echte Städte, deswegen habe ich irgendwas genommen, was in der Nähe ist, damit man es nicht einfach googeln kann. Und ich habe mich entschieden für Kamienie Zobkowicz und das ist halt Kamenz in der Nähe. Fun Fact: Die Stadt Kamenz in Schlesien gehörte zu der Zeit, in der Karl Denke seine Taten da begangen hat, zum Landkreis Frankenstein.
Geiler Fun Fact.
Ja, Frankenstein ist direkt um die Ecke da. Ist eine Stadt. Heißt natürlich auch jetzt ganz anders.
Das ist ja richtig geil.
Ja, fand ich auch richtig witzig.
Ey, aber mir ist noch was aufgefallen, weil ich das ja gegoogelt habe. Ne?
Ja.
Kann es sein, dass die Straße, in der der wohnt, die wirkliche Straße ist, in der der wohnt? Teichstraße?
Nee, der wohnt in der Seestraße.
Seestraße.
Ja,
und deine?
Meine war Teich, glaube ich.
Ah, dann habe ich das nur geglaubt.
Nee, ich habe es mit Absicht sehr ähnlich gemacht, ne? Genau. Ich will einfach nicht, dass man irgendwie, keine Ahnung, die Straße und den Ort googeln kann und dann sieht, ach, guck mal, ist echt passiert, sondern dann ändere ich es halt so wenig, dass jemand, der richtig Ahnung hat, der merkt es vielleicht. Und haben wir auch ein paar, haben wir einige erkannt.
Ja, 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 ich bin nur deswegen drauf gestoßen. Ich war der Meinung, dass du dir das ausgedacht hast, weil ich habe gedacht, okay, das hätte man mal gehört. Armin Maivis kennt mittlerweile jeder,
ja.
Der Kannibale von Rothenburg. Fritz Hamann, da wird schon ein bisschen
den Namen
dünner,
hört man
dünner.
Schon so.
Ich habe damals in der Schule, haben wir den Film geguckt, Der Todmacher,
ja.
Der ja quasi um ihn geht. Aber von diesem Denke-Typen habe ich wirklich noch nie was gehört. Ich habe das gelesen und war, holy shit, 42 Menschen?
Ich bin tatsächlich darauf gekommen, weil ich dann halt was über Kannibalen mal machen wollte. Und dann kam mir diese Idee von wegen, oh, und der verkauft das Fleisch. Und dann habe ich das irgendwie so gegoogelt mit irgendwelchen Kennwörtern. Und dann war ich mich so gefreut, dass ich einen echten Fall gefunden habe, der zufällig genau das war.
Ja, geil.
Das war nämlich wirklich ein bisschen wie du gesagt hast, dass ich halt was dachte, ich mache sowas Zwiegespaltenes mit einem Metzger und einem anderen Typen und das wird dann parallel. Und das war halt absoluter Jackpot, dass es den einfach wirklich gab oder sowas.
Und der das auch noch genau so gemacht hat.
Ja, ja, das war schon ein sehr großer Glücksgriff.
Geil.
Ja, das war meine Geschichte vom letzten Mal.
Crazy, wirklich. Also
ja, immer wenn man denkt, man hat schon alles gehört oder gesehen, dann kommt irgendein Freak aus der Weimarer Republik.
Aus 1800 Zwieback, Alter. Und der hat einfach 50 Menschen aufgefordert.
Ja, ich fand es auch lustig, dass einige geschrieben haben, erinnert sie an Sweeney Todd. Weil das da ja tatsächlich auch so ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch auf sowas beruht. Sweeney, hast du mal geguckt?
Mit Johnny Depp, ne?
Genau, das Musical.
Ich glaube nicht, ey.
Da ist er ja Friseur und bringt die Leute um. Und ich glaube, seine Nachbarin macht daraus dann Pasteten.
Mhm.
Also auch schon echt ähnlich.
Also hier mal so eine richtige Schocker True Crime Geschichte auch so ein bisschen, ja, ne?
Stimmt, eigentlich ist das True
Crime. Aber echt fies, Alter. Also.
Und es war halt auch so, dass ich wollte eigentlich noch schreiben, irgendwas mit einer ledrigen Schürze oder seinen Schnürsenkeln irgendwie. Und das habe ich sogar rausgelassen, weil ich dachte, das ist irgendwie too much. Aber der hat ja einfach wirklich Schnürsenkel getragen aus Menschenhaut. Also die Realität war sogar noch krasser als in meiner Geschichte.
Edel. Da hat jemand einfach, ne, Geschmack. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich wollte
sagen, sehr schönes Wortspiel.
Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung. So Leute, wir haben euch ja in der letzten Folge von unserem Werbepartner Koro erzählt. Koro ist dieser Lebensmittel-Online-Handel, in dem ihr nur gesunde und beste nachhaltige Lebensmittel in Großpackung bekommt, für alle, die das vergessen haben. Und bei dem durften wir uns jetzt auch ein paar Sachen bestellen. Und das haben wir auch getan. Und jetzt können wir euch mal ein paar Sachen sogar tatsächlich mal ans Herz legen, die wir ausprobiert haben. Ich habe mir nämlich mal gedacht, komm, ich mache jetzt hier einmal einen auf ganz gesund und habe mir Bananenchips gekauft, Leute. 1 Kilo Bananenchips ohne Zuckerzusatz. Und Soja-Protein-Crispies. Also, die kann ich euch auf jeden Fall alle ans Herz legen, denn die habe ich jetzt ausgiebig getestet und muss wirklich sagen, dass ich das echt ganz geil finde. Also, diese Protein-Crispies sind irgendwie fürs Müsli richtig nice. Ich hau mir da immer ein bisschen Obst mit drauf, Milch rein und dann ist es halt dieses Crispige, was man irgendwie, was ich ganz geil finde morgens. Aber es ist halt einfach gesund. So, es ist halt irgendwie proteinhaltig und für den Start in den Tag irgendwie genau das Richtige.
Ja, ich habe mir ja auch ein paar Sachen gegönnt da und was ich richtig, richtig geil finde, ist der Energizer-Mix. Das ist mit so Edamame-Bohnen, mit Maulbeeren, Cranberries und Mandeln und es ist quasi im Endeffekt einfach Studentenfutter in richtig geil. Und das andere, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, sind Schokobrezeln ohne Zuckerzusatz. Ohne Scheiß, richtig geil, das ist genau die richtige Mischung aus süß und salzig, kann man so wegsnacken. Also, falls ihr da mal reinschnuppern wollt, das sind unsere Empfehlungen auf jeden Fall.
Ja, ey, und was mir hier noch den Arsch gerettet hat, einmal, als wir hier aufgenommen haben morgens und ich war ein bisschen spät im Bett an dem Tag, war Kokosnusswasser. Habe ich mir hier schön einen Liter Kokosnusswasser reingeschüttet.
Stimmt.
Hat mich durch den Kater gut durch die Aufnahme gebracht. Also, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann checkt doch auch einfach mal die Produkte ab, die wir euch hier gerade ans Herz gelegt haben. Und wenn ihr im Checkout auf korodrogerie.de den Gutscheincode GARDA eingibt, bekommt ihr 5% auf den gesamten Warenkorb, den ihr euch bis dahin angesammelt habt.
Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
So, dann würde ich fast sagen, Josh, da ich ja letzte Woche meine Geschichte zuerst präsentieren durfte, tauschen wir heute mal die Rollen. Mhm. Und ich mach's mir bequem.
Na gut, dann fange ich jetzt einfach mal an mit meiner Geschichte von heute. Meine Geschichte heißt Die Vogelscheuche. Mit einem prüfenden Auge schaute William Crocker durch die schier endlosen Reihen der Maisfelder. Beinahe 2,5 Meter hoch türmten die Pflanzen um ihn herum. Die Sonne brannte noch immer vom Himmel und in der Distanz hörte er das rhythmische Pumpen der riesigen Sprinkleranlagen. Schweißperlen säumten seine Stirn am Rand seines Lederhuts. Und das, obwohl er im dichten Schatten des grünen Getreidewaldes stand. Er ergriff eine Pflanze nach der anderen und schaute sich die dicken Blätter an, deren Farbe noch nicht ganz das Dunkelgrün erreicht hatte, und die Seide, die noch zu hell war. Ganz reif waren die Pflanzen noch nicht, doch bald war es soweit. Nur noch einige Tage, maximal 2 Wochen, dann würde er ernten können. William wischte sich die nassen und dreckigen Hände an seiner Jeans ab und seufzte. Das Geld würde er dringend benötigen. Es wurde von Jahr zu Jahr schwieriger, die Rechnung zu zahlen, obwohl er mittlerweile sehr viel mehr Ertrag hatte als früher. Doch die Reparaturen der mittlerweile antiken Traktoren wurden teurer und teurer. Und auch das alte Bauernhaus war mittlerweile so heruntergekommen, dass er in den nächsten Monaten nicht um ein neues Dach herumkommen würde, wenn er dort mit seiner Frau Amy auch in zukünftigen Jahren noch im Trockenen sitzen wollte. Müde stapfte William aus dem Maisfeld und betrat den alten Pfad, der zum Haus führte und auf dem sein rostiger Pickup-Truck auf ihn wartete, dessen ehemalige rote Farbe mittlerweile höchstens noch zu erahnen war. Er ließ sich auf den durchgesessenen Sitz fallen und drehte mehrfach an der Zündung, bis sich der alte Motor endlich entschied, sich heute doch nochmal einen Ruck zu geben, bevor er eines Tages endgültig in Rente gehen würde. Mit einem unregelmäßigen Tuckern, das klang, als ob das Auto unter schweren Herzrhythmusstörungen leiden würde, setzte sich der Haufen zusammengeschweißten Metalls endlich in Bewegung. Nach nur wenigen Minuten Fahrt kam der Wagen mit einem lauten Quietschen der alten Bremsen vor dem Haus von William und Amy Crocker zum Stehen und William stieg aus. Er sah Amy, die gerade an einer Vogelscheuche arbeitete. Sie schaute zu ihm auf und winkte ihm von Weitem zu. William erwiderte die Begrüßung mit einer kleinen Berührung seines Lederhutes, wie er es schon immer getan hatte. Amy grinste. Seit Wochen schon hatten sie Probleme mit Krähen und Staren, die ihnen die Pflanzen auf den Feldern kaputt pickten. Diesen Morgen hatte Amy beschlossen, dass sie anfangen würde, Vogelscheuchen zu basteln, die den Viechern gehörig Angst einjagen würden. Neugierig ging William auf sie zu und schaute ihr über die Schulter. »Herrgott nochmal«, entfuhr ihm, als er erblickte, was Amy dort verbrochen hatte. Seine Frau kniete vor einer Gestalt aus Stroh. Sie trug eine pechschwarze, zerschlissene Jacke, aus deren Ärmeln je 5 knorrige Stöcker lugten, die wie eine mächtige Pranke mit langen, gierigen Fingern wirkten. Die Arme waren weit geöffnet, als ob die Kreatur jede Sekunde nach vorne schnellen und ihre Finger schließen könnte. Anstatt eines Kopfes saß auf dem Rumpf ein grob zusammengenähter Leinsack. Mund und Augen waren tiefschwarze Löcher, die mit grobem Seil zugenäht wurden, wobei der Mund noch immer wie zu einem stummen Schrei geöffnet war. Der Ausdruck des leblosen Gesichtes war hasserfüllt und bösartig. Auf dem Leinsack saß ein alter Strohhut, verschlissen und löchrig, der tief in das Gesicht gezogen war. »Gut, oder?« fragte Amy mit einem stolzen Grinsen. »Mit dem Kollegen hier trauen sich die Vögel sicher nicht mehr aufs Feld.« »Nee«, gab William atemlos zurück. »Mit dem Kollegen traue ich mich wahrscheinlich auch nicht mehr aufs Feld.« Amy lachte laut und wandte sich wieder dem abscheulichen Verbrechen gegen die Menschheit zu, an dem sie seit ein paar Stunden arbeitete. William fiel es schwer, diesem Ding den Rücken zuzudrehen. Doch nach ein paar Sekunden drehte er auf dem Absatz um und ging zum Haus. Er hörte noch, wie Amy hinter ihm die Scheuche mit großen Nägeln an ein schweres Kreuz aus Holz nagelte, als er die Tür öffnete und hineinging. Während William Kartoffeln schälte, sah er, wie Amy mit der Scheußlichkeit in Händen fröhlich in das Maisfeld schritt. Er beobachtete, wie der grausam blickende und strohhutbedeckte Kopf bei jedem Schritt immer wieder aus den Gipfeln des Feldes herauslugte, auf und ab, bis er letztendlich zum Stehen kam. »Bitte drehen nicht in diese Richtung. Bitte drehen nicht in diese Richtung«, murmelte William unbewusst und leise vor sich hin, während er seit fast einer Minute dieselbe Kartoffel schälte, die in seinen Händen immer kleiner wurde. Er verfolgte genau, wie die Figur mit einem Ruck aufgestellt wurde und in 3 Metern Höhe über dem riesigen Feld thronte. Amy schien sie hin und her zu drehen, um den Pfahl in den Boden zu treiben. Dann endeten die Bewegung und William atmete auf. Der Blick der Scheuche ging von dem Haus weg. Doch noch bevor er seinen Blick abwendete, ging ein letzter Ruck durch die Gestalt und ihr Kopf wandte sich direkt zu William. Selbst im langsam dämmernden Licht konnte er die rabenschwarzen Augen ausmachen, deren Sicht vernäht war, der versiegelte Mund, der nach ihm zu rufen schien. »Autsch, verdammt!« William sah auf seine Hand, durch die ein stechender Schmerz zog. Er hatte sich mit dem Kartoffelschäler die Handfläche aufgeschnitten. Um ihn herum lagen unzählige Kartoffelstücke, die er geistesabwesend abgeschält hatte, bis nichts mehr von ihr über war. Hellrotes Blut floss über seine Handflächen und tropfte leise in die Schale der Kartoffeln. Fluchend griff William nach einem Tuch und drückte es auf die Wunde. Die Kartoffeln konnte er wegschmeißen. Ihm war der Appetit darauf aber sowieso vergangen. Als er Amy davon erzählte, fing sie wieder an, laut zu lachen. Es bestärkte sie lediglich darin, dass sie verdammt gute Arbeit geleistet hatte. Noch immer kichernd holte sie einen Verband aus der Schublade und verarztete William fürsorglich. Amy kochte ihm Nudeln zum Abendessen und danach gingen beide früh zu Bett. Auch morgen wartete schließlich wieder einiges an Arbeit auf die beiden. Doch statt ins Bett zu kommen, stand William noch minutenlang am Fenster des Schlafzimmers und starrte raus in die Felder. Obwohl die Sonne bereits am Horizont verschwunden war, konnte er noch immer den strohbedeckten Kopf der Vogelscheuche ausmachen, die ihn wachsam und wütend über das Meer aus Grün anstarrte. Plötzlich riss er sich von dem Anblick los, griff sich seinen Lederhut, schlüpfte in seine Stiefel und stampfte aus der Tür, trotz der Rufe von Amy. Sie sah ihm durch das Fenster nach und beobachtete, wie er in dem Maisfeld verschwand, sich eine Spur aus wankenden Wipfeln zu der Vogelscheuche bewegte und mit einem Ruck die wachsame Gestalt vom Haus wegdrehte. Dann kam er zurück. Amy musste sich das Lachen verkneifen, als sie Williams entschlossenes und zufriedenes Gesicht sah. Endlich beruhigt, legte auch er sich schließlich hin. Am nächsten Morgen, pünktlich zum Erscheinen der ersten Sonnenstrahlen hinter den Hügeln, wachte William auf, stand aus dem Bett auf, in dem Amy noch immer schlief, und streckte sich. Mit einem Ruck öffnete er die Gardinen und zuckte so sehr zusammen, dass er sich beinahe verrenkte. 2 zugenähte Augen schauten unter einem Strohhut hervor und beobachteten ihn aus dem Feld heraus. Hat er die Vogelscheuche nicht gestern Abend noch weggedreht? Oder war das nur in seinem Traum passiert? Vollkommen verwirrt stolperte er ein paar Schritte zurück vom Fenster weg. Draußen zogen Wolken auf und warfen dunkle Schatten auf das Grün der Felder ringsum, während William noch immer verwirrt aus dem Fenster starrte. Es begann zu regnen. Als Amy aufwachte, war sie zunächst nicht verwundert darüber, dass ihr Mann regungslos vor dem Fenster stand und in den Regen hinausschaute. Dann erst bemerkte sie seinen angstverzerrten Gesichtsausdruck. »Schatz, ist alles...« Ruckartig hob William seine Hand, um sie zum Schweigen zu bringen. »Hörst du das?« flüsterte er mit zitternder Stimme. »Hörst du das Lachen?« Amy bekam Angst bei dem Ton seiner Stimme. »Nein, William, ist alles...« Sie hielt inne. »Ganz leise. Es war ganz leise. Durch das Prasseln der Regentropfen auf der Fensterscheibe konnte sie etwas hören. Wie ein Kichern. Und dann Gelächter.« Amy stand auf und schaute aus dem Fenster. doch sie konnte nichts und vor allem niemanden erkennen. Mittlerweile regnet es in Strömen und man konnte keine 15 Meter weit mehr gucken. Wer würde sich da schon draußen rumtreiben? Sie versuchte, William zu beruhigen und schlug vor, die Polizei zu rufen. Doch als sich das Lachen mehrte und immer lauter wurde, wich die Angst in dem Gesicht ihres Mannes plötzlich einer eisernen Entschlossenheit. Er lief nach unten, schnappte sich seine alte Flinte, setzte seinen Lederhut auf und stürmte aus der Tür. Laut brüllend lief er in das Maisfeld, um zu verjagen, was auch immer sich darin verbarg, und verschwand nach nur wenigen Metern hinter einem grün-grauen Schleier aus Pflanzen und Reben. Amy stand nervös in der noch offenstehenden Tür und sah ihm nach, während das Lachen immer lauter wurde und sich mit dem Rauschen des Regens verband. Dann plötzlich ein Schuss. Gefolgt von Stille. Verzweifelt rief sie die Polizei und wartete eine Minute, zwei Minuten, bis sie es nicht mehr aushielt. Entschlossen griff sie sich den alten Revolver aus einer Schublade, warf sich eine Regenjacke über und ging hinaus. Wieder und wieder rief sie nach William, doch der Regen überschattete jeden Ruf und verschluckte den Schall nach nur wenigen Metern. Nach einer gefühlten Ewigkeit der vergeblichen Suche sah sie endlich Blaulicht am Horizont und hörte, wie zwei Wagen durch die Pfützen der Auffahrt preschten. Sie erklärte den Polizisten, was geschehen war, doch selbst mit Hilfe der Beamten konnte ihr Mann nicht gefunden werden. Langsam klarte der Himmel wieder auf und die Sonne stach durch die dichte Wolkendecke hervor. Erschöpft und nass bis auf die Knochen wankte Amy durch das Maisfeld, immer wieder vorbei an der Vogelscheuche, die vollkommen durchnässt an dem Holzkreuz hing, mit dem ledrigen Hut tief ins Gesicht gezogen. Erschöpft ließ sie sich in den nassen Schlamm zu Füßen der Scheuche fallen und stützte sich mit den Händen ab. Als sie sich nach einigen Sekunden wieder aufrichten wollte, wischte sie ihre nassen Hände an ihrer Hose ab und stutzte. Sie hatte rote Abdrücke auf ihr hinterlassen. Ungläubig schaute sie erst auf ihre Hände und dann auf den Schlamm. Tränen mischten sich mit den Regentropfen in ihrem Gesicht. Langsam hob sie den Kopf und schaute in das reglose Gesicht ihres Mannes, dessen Körper leblos dort hing, wo sich zuvor die Vogelscheuche befunden hatte.
Das war aber mal wirklich so eine klassische Lagerfeuergeschichte, mein Lieber. Oh, ey, so eine... Ich hab schon in dem Moment, als du da geschrieben hast, so, die zimmert da eine Vogelscheuche zusammen, da hatte ich schon eine ganz starke Vermutung, wohin die Geschichte geht. Eieiei. Da hängt der Mann am Kreuz und wo ist die Vogelscheuche hin?
Tja, das wird die Polizei klären müssen.
Oh. Ich musste nämlich stutzen, ich weiß nicht, ob ich da zu wenig aufgepasst habe, eigentlich habe ich sehr aufmerksam zugehört, aber diesen Lederhut, hat die schon die ganze Zeit einen Lederhut aufgehabt? Oder war das schon der erste Hint, dass es der Lederhut von ihrem Mann ist?
Du musst die Geschichte vielleicht nochmal hören.
Ich würde jetzt einfach mal sagen, das war ein Hint, den du da eingebaut hast. Fies. Fiese Geschichte. Aber irgendwie auch ein klassischer Kliman.
Mittlerweile sagst du das einfach bei jeder zweiten Geschichte.
Nee, das stimmt nicht. Das war schon so, auch so, schon dieses so, hatte er sie nicht noch gestern Abend zurückgedreht? Schaut er sie jetzt schon wieder an?
Das ist ein klassischer
Oder klassischer Kliman ist auch irgendwie so, er ging in das Maisfeld und war nie wieder gesehen. So, das ist auch so, irgendwie so, nee, wir haben das Maisfeld, er ist nicht da. Das ist so, ja.
Schwupps.
Schwuppdiwupp, alle sind weg. Und habe ich nicht gerade noch gedacht, dass ich die
umdrehe? Wird wohl nichts gewesen sein.
Hat mir aber gut gefallen.
Schön.
Einfach so ein Szenario, was wir noch nie hatten. Auch so einsame Farm. Mhm. So ist auch irgendwie so Farm sind auch irgendwie oft eigentlich Teil von solchen, von so Horrorfilmen. Also auch so hier, Texas Chainsaw Massacre ist ja auch auf so einer alten Farm. Und es gibt auch einen Film in so einem Maisfeld. Habe ich aber nur angefangen und dann aufgehört zu gucken. Aber da geht jemand halt ins Maisfeld und dann ist der da weg. Und dann redet der immer mit Leuten, die draußen auf der Straße sind. Und die ruft dann immer so, wo muss ich denn lang? Das ist total weird. Das ist ein weirder Film.
Aber es gibt so einen Kurzfilm von diesem Love, Death and Robots bei Netflix. Der, glaube ich, auch das Thema. Also es ist, glaube ich, so eine Bahn, die fährt irgendwie da durch und dann sagt er, geh nicht ins Maisfeld oder sowas. Und dann geht er doch rein und dann sind irgendwie auch irgendwie komische Viecher, die hinter ihm her sind oder irgendwie sowas.
Ja. Also hatten wir noch nicht, fand ich gut. Gutes
sehr
Setting.
Schön. Ja. Gut, danke. Ich bin ja mal gespannt auf dein Setting von heute.
Also Setting ist bei mir eigentlich gar nicht mal so besonders, würde ich sagen. Das ist eigentlich ziemlich klassisches Geschichten aus dem Altbausetting. So würde ich es mal nennen.
Wirklich ein Wellbrock hat er wieder hingezimmert.
Wie war das? Ein wirklicher Wellbrock? Ein
wahrer Wellbrock.
Ja gut, Leute, dann macht es
waschechter doch. Wellbrock.
Waschechter Wellbrock.
Das ist noch besser,
das
ne?
Das finde ich gut, ja.
Das ist der Klima, ein waschechter Wellbrock.
das finde ich richtig gut. Ja. Das finde ich richtig
gut. Finde ich auch gut.
Sehr gut.
Okay,
so,
sorry. Erzähl.
Dann tut es Josh gleich, Leute, macht es euch bequem. Lümmelt euch auf euren auf eure Stühle und Sessel und Couches und Autofahrer und Beifahrersitze, denn jetzt folgt meine Geschichte. Wahre Schönheit. Bis zur nächsten Sitzung, Mr. Tenner. Und denken Sie über meinen Vorschlag nach. Werde ich, Dr. Cox. Vielen Dank für die heutige Sitzung und bis nächste Woche. Mit diesen Worten verabschiedete sich Gary Tenner von seiner Therapeutin, schritt durch das kleine, leere Wartezimmer und verließ die Praxis. Mrs. Cox teilte die Termine ihrer Patienten immer so ein, dass man nie jemand anderes im Wartezimmer zu sehen bekam. Privatsphäre und so. Manchen war es vermutlich unangenehm, dass sie sich auf die Couch legten. Gary jedoch nicht. Die Therapie war vermutlich das Letzte, was ihm unangenehm war. Viel größere Probleme hatte er mit dem Grund seiner Besuche bei Dr. Cox. Denn er litt unter starken Minderwertigkeitskomplexen, die auf seine äußere Erscheinung zurückzuführen waren. Mit einer Lippenkiefer-Gaumenspalte geboren, wurde Gary schon im ganz jungen Alter gehänselt und wegen seines Aussehens ausgegrenzt. Erst als er auf die Highschool kam, fand er Freunde, die eine ähnliche Vergangenheit mit ihm teilten. Doch die Hasenscharte, wie seine Mitschüler es nannten, blieb nicht der einzige Makel an Garys Erscheinung. In seiner Pubertät litt er unter einer starken Akne, die sein Gesicht noch mehr entstellte und tiefe Narben in seinen sonst eher zarten Gesichtszügen hinterließ. Anschließend wurde er von seinen Mitschülern nur noch mehr gemobbt und sogar von seinen wenigen Freunden gemieden. Die darauffolgende Schuppenflechte, die sich kurz vor Ende der Highschool an Garys Nacken entwickelte, schob sein Hausarzt auf den psychischen Stress, ausgelöst durch das Mobbing seiner Mitschüler. Die permanente Unsicherheit und Angst in und vor der Schule wirkten sich so stark auf Garys Psyche aus, dass er für 2 Wochen von der Schule freigestellt wurde. Seine Eltern waren damals entsetzt und enttäuscht darüber, dass die Schule es für sinnvoller hielt, einen Schüler kurz vor dem Abschluss von der Schule zu nehmen, anstatt etwas gegen das Mobben zu tun. Doch Gary war anderer Meinung gewesen. Die Schule war ihm leicht gefallen und um seinen Abschluss hatte er sich keine Sorgen gemacht. Die Freistellung kam ihm damals sogar insofern gelegen, da er somit noch mehr Zeit im städtischen Tierheim verbringen konnte, in dem er sonst nur am Wochenende ehrenamtlich gearbeitet hatte. Garys Liebe zu den Tieren und der Spaß an seiner Arbeit hatten bis heute angehalten. Nach der Highschool hatte er am College Tiermedizin studiert und war anschließend wieder in seinen Heimatort zurückgekehrt, um im städtischen Tierheim als fester Tierarzt zu arbeiten. Die Angestellten des Tierheims waren so froh über Garys Rückkehr, dass sie eine kleine Party für ihn veranstalteten und ihn sofort einstellten. Für Gary war es, als wäre sein größter Traum in Erfüllung gegangen. Das Tierheim war neben seiner Wohnung der einzige Ort, an dem er sich nicht unwohl fühlte, denn niemand im Tierheim, egal ob Tier oder Angestellter, hatte ein Problem mit seinem Erscheinungsbild. Alle wussten, dass sich hinter dem vernarbten, schüchternen Mann mit Lippenkiefer-Gaumenspalte ein herzensguter, hilfsbereiter Mensch verbarg, der Tiere liebte und niemandem etwas abschlagen konnte. Vom Sonnenlicht geblendet stieß Gary, als er aus der Praxis kam, fast mit einem Herrn, der Cappy und Shorts trug, zusammen.
»Hey, pass doch auf, du Ungetüm! Bist wohl nicht nur hässlich, sondern auch noch blind, was?«
»Verzeihung«, stotterte Gary und zog sich seinen dünnen Seidenschal, den er stets um seinen Hals gewickelt trug, über die Nase und eilte zu seinem Wagen. Als er die Fahrertür von innen geschlossen hatte, bemerkte er, wie ihm dicke Schweißperlen über die Schläfen liefen. Zitternd fingerte er eine Packung Taschentücher aus dem Handschuhfach und wischte sich sein Gesicht trocken. Begegnungen wie diese standen, auch wenn es nicht zu einem beinahe Zusammenstoß kam, leider noch immer an der Tagesordnung. Aufgeregt und schwer atmend verharrte Gary für einen Moment auf dem Fahrersitz. Seine Hände umschlossen eisern das Lenkrad und seine Fingernägel hatten sich in das Leder gekrallt. 21, 22, 23, zählte er ruhig. Langsam spürte er, wie die Aufregung aus seinen Lungen entwich und sein Puls sich beruhigte. Regungslos starrte er einen Moment in den Rückspiegel und betrachtete sich selbst. Dann riss er sich ruckartig den Schal vom Hals und verzog sein Gesicht zu einer Grimasse. Als sich seine Gesichtszüge wieder normalisiert hatten und er sich im Rückspiegel seines Prius wiedererkannte, fummelte er aus seiner rechten Hosentasche einen kleinen Zettel mit der Adresse des Künstlers, der ihm von seiner Therapeutin empfohlen worden war. Allerdings fand er ihren Vorschlag, sich ein Porträt von sich selbst zeichnen zu lassen, etwas seltsam. Die Laken von den Spiegeln in seiner Wohnung zu nehmen, hatte ihn zu Beginn seiner Therapie schon ziemlich viel Überwindung gekostet. Doch sich ein Selbstporträt in die Wohnung zu hängen, war nochmal eine ganz andere Liga. Allerdings ging es Gary, seitdem er bei Frau Dr. Cox in Behandlung war, deutlich besser. Und er vertraute der Ärztin. Schön, sprach er mit sich selbst und drehte den Schlüssel im Zimmschloss. Für die gerade mal 4 Kilometer entfernte Adresse benötigte Gary zur Rush-Hour fast eine ganze Stunde. Entnervt stieg er aus dem Wagen und schlug sich den Seidenschal um den Hals. Er prüfte erneut die Notiz mit der Adresse und blieb dann nickend vor einer schweren Tür aus Eiche stehen. Nummer 127, murmelte er. Hier ist es. Unterhalb der Gegensprechanlage an der Mauer aus zinnoberrotem Backstein war ein schlichtes, leicht angelaufenes, goldenes Klingelschild angebracht. Murdoch, las Gary, steckte den Zettel zurück in seine Hosentasche und klingelte. Murdoch? Rauschte es knackend aus dem Lautsprecher. Hallo, Mr. Murdoch. Mein Name ist Gary Tanner. Ich bin bei Frau Dr. Cox in Behandlung und sie meinte, Sie können mir helfen. Treten Sie ein. Mit einem Klicken öffnete sich die schwere Eichentür und Gary betrat das Atelier. Als die Tür hinter ihm ins Schloss gefallen war, kam auch schon sofort das Begrüßungskomitee des Künstlers die schmiedeeiserne Wendeltreppe heruntergetapst und lief anschließend mit wedelndem Schwanz auf Gary zu. Lächelnd kraulte dieser dem Retriever die Ohren und schaute an der Wendeltreppe hinauf. »Ah, ein Tierfreund, wie ich sehe«, sagte der Mann, der oberhalb der Treppe stand und lächelnd durch die dunklen Gläser seiner Sonnenbrille auf Gary und den Rüden herabblickte. »Nicht nur Freund«, auch noch Tierarzt, entfuhr es Gary prompt, und er war beeindruckt, wie entspannt und selbstverständlich sich die Unterhaltung anfühlte. Noch besser, antwortete der Mann und kam langsam die Treppe herunter. Währenddessen blickte Gary zu einem hölzernen Tresen, der genau wie die Tür aus Eichenholz gefertigt war. In dem Raum mit dem knapp 7 Meter hohen Decken wirkte er ein bisschen winzig, was er jedoch keineswegs war. Hinter dem Tresen war die Wand vom Boden bis zur Decke mit Porträts von mindestens 100 verschiedenen Menschen tapeziert. Staunend scannten Garys Augen die verschiedensten Bilder und er war überrascht, wie viele von ihnen Menschen zeigten, die genau wie Gary nicht unbedingt makellos waren. »Meinen Hund Matt haben Sie ja bereits kennengelernt, Mr. Tanner. Ich bin Mr. Murdoch. Wie kann ich Ihnen behilflich sein?« Völlig in die Porträts an den Wänden vertieft, drehte Gary sich erschrocken herum und starrte in das sich in den dunklen Brillengläsern von Mr. Murdochs Sonnenbrille spiegelnde Spiegelbild seiner selbst. »Schön, Sie kennenzulernen, Mr. Murdoch. Ich würde mich gerne von Ihnen porträtieren lassen und wollte mich informieren, ob Sie überhaupt noch Kapazitäten oder einen Termin frei haben. Woher haben Sie noch gleich meine Adresse, sagten Sie?« »Von Dr. Julia Cox. Sie ist meine Therapeutin.« Erst jetzt fiel Gary auf, dass er sein Gesicht noch immer mit dem Seidenschal verhüllt hatte. »Entschuldigen Sie, ich habe mich so daran gewöhnt, ihn zu tragen, dass ich ihn häufig einfach vergesse.« »Es gibt an diesem Ort keinen Grund, sich zu verstellen oder zu verhüllen, Mr. Tanner. Kommen Sie nächste Woche um 18 Uhr wieder. Dann werde ich Sie porträtieren, wenn Sie es dann noch wollen.« »Vielen Dank«, antwortete Gary und nestelte verlegen an seinem Schal herum. »Auf Wiedersehen, Mr. Tanner«, sagte Mr. Murdoch sanft und drückte mit dem Zeigefinger auf einen schmalen Knopf auf dem Tresen aus Eiche. Mit einem Klicken öffnete sich die Eingangstür und Gary nickte dem Mann mit Sonnenbrille verabschiedend zu und verließ anschließend das Atelier. Eine Woche später parkte Gary seinen Prius um 6:15 hinter einem eleganten schwarzen Mercedes. Beeindruckt schlenderte er an der Nobelkarosse vorbei und versuchte einen Blick in das Innere zu werfen. Jedoch waren die Scheiben des Wagens so dunkel getönt, dass er blitzartig die Augen zusammenkniff, als er nur sein Spiegelbild erkennen konnte. Niedergeschlagen und etwas verunsichert, sich jetzt porträtieren zu lassen, schlurfte Gary zu der großen Eichentür. Doch noch bevor seine Finger die Klingel berühren konnten, hörte er bereits das vertraute Klicken der Tür und wurde einen Moment später fast von einer attraktiven, dunkelhaarigen Frau umgerannt, die wütend brannt und fluchend das Atelier verließ.
»Eine bodenlose Frechheit ist das! Tse. Wie kann dieser Möchtegern-Maler überhaupt noch Leute finden, die sich von ihm malen lassen? Hey, Wolfsrachen, falls du dich ernsthaft freiwillig porträtieren lassen willst, kann ich dir nur davon abraten. Dieser Murdoch ist ein Betrüger.
Sofort spürte Gary, wie ihm heiß wurde. Er merkte, dass er rot anlief und wollte gerade mit seinen Fingern nach seinem Schal greifen, als plötzlich Matt, der Retriever von Mr. Murdoch, durch den Eingang mit wedelndem Schwanz auf ihn zutrottete.
»Schau sich das einer an«, sagte die Dunkelhaarige. »Da haben sich ja zwei Biester gefunden.«
Dann drehte sie sich um, stieg in ihren schwarzen Mercedes und brauste mit aufheulendem Motor davon. »Ah, Mr. Tanner, da sind Sie ja. Verzeihen Sie bitte die Unannehmlichkeiten. Treten Sie ein und folgen Sie mir bitte die Wendeltreppe hinauf in mein Atelier.« Gemeinsam schritten die beiden den Retriever im Schlepptau die eisernen Stufen zum eigentlichen Atelier hinauf, bis sie in ein spärlich eingerichtetes Zimmer kamen. In dem komplett abgedunkelten Raum standen bis auf einen Stuhl und eine Staffelei keine weiteren Möbel. Dicke schwarze Vorhänge hingen von den hohen Decken herunter und verhinderten, dass auch nur ein einziger Sonnenstrahl durch die bodentiefen Scheiben des Fensters scheinen konnte. Nur zwei kleine Lämpchen tauchten den Raum in ein schummriges Licht. Sich am Kopf kratzend nahm der Maler die alte Leinwand von der Staffelei und inspizierte verdutzt sein Werk. »Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was die gute Mrs. de Blair an ihrem Porträt auszusetzen hat. Ich finde es sehr gut getroffen.« Anschließend hing er das Porträt der dunkelhaarigen Mercedes-Fahrerin an die leere steingraue Wand hinter sich, hob eine frische unbemalte Leinwand vom Boden auf und stellte sie in die Staffelei. Falls es sich bei dem Porträt aber tatsächlich um die attraktive Fahrerin des eleganten Autos gehandelt habe, konnte Gary auch irgendwie verstehen, wieso die Frau so erzürnt gewesen war. Die Person auf dem Bild hatte abgesehen von der Haarfarbe optisch absolut nichts mit der Frau von gerade eben gemein, die Gary fast umgerannt hatte. Das Porträt zeigte eine gemein dreinblickende Frau mit groben Zügen und einer hässlichen Narbe, die quer über ihr Gesicht verlief. Ihr Blick war arrogant und in ihren kleinen Schweinsäuglein funkelte es bedrohlich. Nein, das hatte definitiv nichts mit der zwar ungehobelten, aber durchaus gut aussehenden Frau zu tun. »Setzen Sie sich, Mr. Tanner«, lächelte ihm Mr. Murdoch zu. »Sie haben nichts zu befürchten. Machen Sie es sich bequem. Die Arbeit wird einige Stunden in Anspruch nehmen.« Nach 3,5 Stunden legte Mr. Murdoch zum ersten und einzigen Mal den Pinsel aus der Hand und schaute gelassen auf zu Gary. »Es ist fertig, Mr. Tanner.« Gemeinsam betrachteten Modell und Maler für einige Sekunden stumm das neue Werk. Dann durchbrach Garys zitternde Stimme die Stille.
Das bin aber doch nicht ich, Mr. Murdoch.«
Das an der steingrauen Wand neu aufgehängte Bild zeigte einen jungen, gut aussehenden Mann in den 30ern mit reiner, glatter Haut. Sein Lächeln war strahlend weiß, die haselnussbraunen Augen funkelten eindringlich und zwischen Oberlippe und Nasenspitze wuchs ein gepflegter Schnauzbart. Enttäuscht blickte Gary in die schwarzen Sonnenbrillengläser des Malers und sah sein wirkliches Ich in der Spiegelung. Dann nahm der Maler unvermutet zum ersten Mal seit ihrer ersten Begegnung seine Sonnenbrille ab und Gary blickte in zwei milchig weiße Pupillen. »Falls es Ihnen bisher noch immer nicht aufgefallen sein sollte, Mr. Tanner, ich porträtiere nicht das, was das menschliche Auge zu sehen vermag. Ich banne die wahre Schönheit des Menschen auf die Leinwand. Und Sie, Mr. Tanner, Sie sind wunderschön.«
Ich dachte die ganze Zeit, ich weiß genau, worauf es hinausläuft. Und dann ganz am Ende macht es dann noch einen so einen Schlenker. Aber es kam mir so bekannt vor. Also es fing, also ich hatte so, ohne Scheiß, ich bin durch irgendwie 10 Stadien gerade durchgegangen. Es fing erstmal an mit, dass ich aus meinem Kopf nicht rausbekommen habe, dass er aussieht wie Willy Tanner, weil er einfach Tanner heißt. Ich habe die ganze Zeit den Vater von Alf im Kopf gehabt. Und dann hieß die Ärztin noch irgendwie Cox und der andere hieß Murdoch. Und dann dachte ich irgendwie, das sind alles Namen aus Serien. Und da war ich komplett verwirrt irgendwie. Und dann dachte ich aber, okay, mit dieser Schönheit-Kram, das hat mich voll erinnert. Es gibt so eine Folge von, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, von X-Factor mit der einen, die denkt, sie ist so hässlich. Und
ja.
Ist in Wirklichkeit aber sieht ganz normal aus.
Ja.
Und dann gab es, glaube ich, noch eine andere Folge, wo plötzlich eine von heute auf morgen schön wird. Und ich dachte die ganze Zeit, es läuft darauf hinaus, der malt denen hässlich und malt quasi irgendwie das, die optische Hässlichkeit aus den Leuten raus oder sowas, wo ich dann schon dachte, okay, ist vielleicht moralisch ein bisschen schlechte Message am Ende. Und dann dachte ich noch an hier das Bildnis des Dorian Gray, wo der irgendwie, weil es ein Bild von ihm gibt, das altert statt ihm. Und es gab, und letztlich, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich kenne das irgendwoher, aber ich komme nicht so richtig. Das ist so eine Mischung aus allem Möglichen. Ah, hat mich Fuchsteufel wild gemacht hier.
Geil.
Aber hat mir gefallen. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, ist ja klar. Und dann geht er da raus und dann ist er irgendwie ganz schön. Oder ich dachte halt, die Frau kommt dann nochmal wieder und ist dann irgendwie in Wirklichkeit hässlich, weil die irgendwie eingebildet ist oder irgendwie sowas. Und dann habe ich mir gedacht, ah nee, warte mal, das ist bestimmt ihr inneres Ich. Und in dem Moment hat es so Klick gemacht. Und dann, in dem Moment, wo er mit der Sonnenbrille, weil das mit der Sonnenbrille nochmal erwähnt wurde, habe ich mir einfach gedacht, der Blindenhund! Verdammt nochmal!
Ja, das ist stimmt, der Hund. Ja, ist ja auch aufgefallen.
Ja, also ich hab das alles spät geblickt.
Mensch, wir hauen hier aber auf dir die Vorspiele raus, zu.
Hat mir aber gut gefallen, vor allem, weil ich nicht damit gerechnet habe, wo es im Endeffekt dann wirklich hingeht.
Geil.
Und schöne moralische Message.
Ja, auf jeden Fall. Klar.
Wie hieß die nochmal?
Wahre Schönheit.
Ja, hätte man auch drauf kommen können, verdammt nochmal.
Ja, schön, scheint dir gefallen zu haben.
Ja, hat mir wirklich gefallen.
Toll, das freut mich.
Murdoch, ich dachte auch Matt Murdoch. Ob ich das in der Kombination irgendwo hier erkenne?
Ich würde sagen, ja.
Ja, okay. Ich dachte halt so, Murdoch kam mir so bekannt vor.
Willst du googeln jetzt?
Soll
oder,
ich?
Weiß ich nicht, kannst du machen.
Nee, ich lasse es. Entweder komme ich dann noch drauf bis zur nächsten Aufnahme.
Oh ja, okay, sehr gut.
Das wird mich beim Schneiden von der Folge wahnsinnig machen wahrscheinlich. Aber entweder komme ich noch drauf oder du musst es mir halt auflösen.
Aber witzig, dass du das, also da habe ich jetzt schon irgendwie so Chapeau irgendwie so ein bisschen bei deinem Zuhören, dass dir das dann jetzt so Murdoch und Matt und es fällt dir auf und dann fragst du dich, ob du diese, weißt du, den Hund genommen, ja. Das finde ich irgendwie ganz geil, Josh. Das
finde ich. Ich war diesmal gut wieder sehr dabei in der Geschichte. Das gibt manchmal so Folgen, manchmal welche, wo man so zuhört und ich dann erst beim Schneiden.
Christoph, manche Folgen, du, da schlafe ich halt fast ein.
Nee, es liegt auch nicht an den Folgen, sondern es gibt einfach, manchmal sitzt man halt da und hört sich das alles an und dann erst beim Schneiden und wenn es fertig ist, höre ich das erste Mal so richtig. Und ich glaube, heute war sowas, dass ich die ganze Zeit schon dabei war.
Schön.
Hat mir auf jeden Fall gut
dann gefallen. Dann habe ich ja alles richtig gemacht.
Das auf jeden Fall.
Sehr gut. Hast du schon mal dich selbst zeichnen lassen? Also sei es bei einem richtigen Künstler oder irgendwie in der Stadt so, bei so einem Karikaturisten?
Ich glaube, erstmal fehlt mir ein bisschen die Geduld dazu. Und dann kennst du die Folge von King of Queens, wo die ein Bild von so einem Porträt von sich kriegen.
Nee.
Da irgendwie auf dem Bild hat plötzlich irgendwie, ich glaube, Carrie so mega Hasenzähne und Doug so einen mega fetten Oberarm oder sowas. Und ich glaube, ich hätte entweder Angst, dass es einfach kacke wird und dann ist es halt so, da kann ich ja schon eine kleine Imperfektion nerven. Oder, dass der mich so gut malt, dass mir plötzlich auf dem Bild auffällt, dass ich irgendwas Komisches habe, irgendwie, keine Ahnung, meines eines Auges ist ja matschig oder sowas. Und ab da achte ich da drauf.
Okay.
Weißt du,
okay.
Weil er das einfach, weil ich das auf Fotos nicht merke oder so.
Ja.
Habe ich noch nicht. Aber ich habe auch kein allzu großes Bedürfnis, ein Porträt von mir selbst bei mir zu Hause aufzuhängen.
Ja, stimmt. Das ist halt so auch irgendwie Quatsch, ne?
Ja, finde ich. Ja. Außer, wenn ich einen großen Kamin hätte, okay, so, dann da drüber mit dann so zwei gekreuzten Schwertern und ich in so einem komischen
so zwei,
Admirals.
So Ellie auf deinem Schoß.
Genau.
So, Ellie wird dann auch ein bisschen, also die Ellie ich hat ja Schäferhund-Vibes so, aber Ellie würde dann halt auch noch so ein bisschen überzeichnet werden als so ein richtiger Schäferhund.
Die würde davor sitzen, so aufrecht, mit gespitzten Ohren, die sie ja auch nicht hat. Und ich würde halt auf so einer Chaiselange mich rekeln.
Chaiselange.
Und dann, das kann ich mir sehr gut vorstellen in Öl, aber sonst nein.
Okay.
Und du?
Bist bescheiden. Nee, ich hab's auch noch nicht machen lassen. Ich glaube, ich hatte mal Bock gehabt, irgendwie mich von so einem Karikaturisten zeichnen zu lassen, habe ich aber dann auch irgendwie nicht gemacht. Und
ich glaube, das ist halt ein netter Gag, so ein Bild zu haben. So sieht man einmal und denkt so, ach witzig, sieht ja wirklich aus wie ich und das ist hier überzeichnet oder sowas. Und dann ist für mich der Gag raus, glaube ich, so ein bisschen.
Ja, und wie du sagst, also und sag mal, so ein richtiges Porträt zeichnen zu lassen, denke ich mir auch so, wofür? Also,
und ich glaube, das ist richtig teuer, weil das dauert auch ewig.
Also, weißt du, zum Verschenken, da gehe ich lieber zum Fotografen, da macht er halt Fotos in Formaten, die ich irgendwie jemandem schenken kann, weißt du, meiner Oma oder so. Aber jetzt so ein Bild.
Ich mache halt nicht mal das.
Es sei denn irgendwie jetzt, keine Ahnung, irgendwie eine Freundin von mir ist irgendwie Malerin, Künstlerin und macht das für so ein Uni-Projekt und sagt, ey, ich muss Porträts zeigen, kann ich dich zeigen? Und dann sage ich, klar, go
ja,
ahead.
Ja, klar,
so,
das auf jeden
gar
Fall.
Kein Problem. Und dann stelle ich mir das auch noch irgendwo in meine Waschküche, so. Nicht, weil ich ihre Arbeit nicht schätzen will, sondern weil ich einfach nicht ein Bild von mir in meiner Wohnung hängen habe, so, weißt du?
Bisschen komisch einfach.
Genau. Tja.
Tja.
Leute, so sieht's aus. Habt ihr euch schon mal zeichnen lassen, malen lassen? Malt ihr vielleicht sogar? Seid ihr Künstler? Könnt ihr Porträts zeichnen?
Habt ihr Lust, für Christoph ein kleines Ölgemälde von dir selbst zu machen?
Genau. Raus mit der Fanart. So, her damit.
Würde ich tatsächlich gerne mal sehen. So, wenn Leute das gut können.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich finde es ja wirklich so, also so dieses Karikaturen zeichnen, da gibt es ja auch Leute, die das halt echt richtig, richtig geil können. Also zum Beispiel eine Freundin von mir, die ist Illustratorin und die hat die arbeitet jetzt auch in einer Designagentur und die hat alle Mitarbeiter in dieser Agentur quasi illustriert. Und du kennst es ja, oder man kennt das ja, man geht auf eine Website von irgendeiner Firma oder so, dann ist da halt Team und dann ist da immer irgendwie ein Foto von jedem.
Ja.
Und die sind halt alle illustriert.
Gemalt, ja,
und
das cool.
Geile ist, wenn man die kennt, also die sind ein bisschen abstrakter, es sind keine super krassen Porträts oder so. Aber wenn du halt auch die Leute kennst, dann du erkennst sie sofort.
Ja,
und
das ist
trotzdem
cool.
Irgendwie ein bisschen weiter weg. Also das finde ich sehr,
das ist auch
sehr
Kunst,
geil.
So eine Abstraktionsebene zu finden, auf der man es trotzdem genau erkennt, aber so nicht, dass eben nicht realistisch ist. Das finde ich schon ziemlich cool.
Ja, Leute, also, wenn ihr da irgendwas zu sagen habt, dann schreibt uns das entweder an Geschichten aus dem Altbau @outlook.de oder per DM über unseren Instagram-Kanal Geschichten aus dem Altbau. So.
Bevor wir jetzt zu unserem Abschluss kommen, wollen wir noch einmal Danke sagen, wie jedes Mal. Diesmal fällt es auch sehr kurz aus, denn wir wollen heute einfach nur David danken. Denn David hat uns bei PayPal unterstützt und dafür vielen, vielen Dank, David.
Kuss für den Support. Vielen Dank, David.
Falls ihr uns auch unterstützen wollt, dann wie immer findet ihr die Links dazu in den Shownotes, in der Bio, bei Twitter und bei Instagram. Denn dort findet ihr eine Liste von allen möglichen Links und zwar auch die, wo ihr uns finanziell unterstützen könnt, nämlich Patreon, Steady und PayPal.
Und wenn ihr uns auf andere Art und Weise unterstützen möchtet, dann könnt ihr diesen Linktree, der überall dort zu finden ist, wo Josh gerade gesagt hat, auch benutzen. Da sind nämlich noch ganz viele andere Links drin. Und zwar beispielsweise zu iTunes. Dort könnt ihr uns eine Bewertung schreiben, was uns auf jeden Fall hilft, weil dann ganz viele Leute eben auch erfahren, wie dieser Podcast denn so ist, ob er gut ist oder ob er schlecht ist. Das solltet ihr natürlich nicht reinschreiben. Nein, aber schreibt uns da einfach eine ehrliche Review. Da freuen wir uns und da freuen sich dann auch eben ganz viele andere Menschen drüber und ihr helft uns damit sehr. Und ansonsten findet ihr in diesem Linktree halt noch alle möglichen Kanäle, auf denen wir uns so rumtreiben. Natürlich solltet ihr alle diesen Instagram-Account von uns abonniert haben, der da lautet Geschichten aus dem Altbau. Dort versorgen wir euch nämlich eben über unseren Folgen-Post, den wir zum Release jeder Folge posten und unter dem ihr mit anderen Menschen aus der Community eben euch so ein bisschen so ein bisschen diskutiert können, ob die Geschichten wahr oder falsch sind, eben auch Hintergrundwissen, beispielsweise zu wahren Geschichten. Da wird bestimmt ein Bild von dem guten alten Papa Denke landen. Also wenn ihr da wissen wollt, wie der gute oder keine Ahnung, sein Marktstand oder irgendwas hat der Josh da schon vorbereitet. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall eben mal
Schnürsenkel.
Oder sowas. Da solltet ihr auf jeden Fall den Abo-Button gedrückt haben, da versorgen wir euch eben. Und wenn ihr hier beispielsweise auch mal teilnehmen möchtet an den Umfragen, die wir hier immer machen, dann könnt ihr das auch. Das machen wir dort nämlich immer in unserer Story.
Und für alle Gaming-Interessierten von euch da draußen, wir sind jetzt auch auf Twitch und mittlerweile auch auf YouTube sogar. Bei YouTube und bei Twitch unter Gaming aus dem Altbau zocken Christoph und ich zweimal die Woche live. Meistens im Moment horrorbasierte Spiele, also schon noch in der gleichen Ecke wie jetzt. Und falls ihr dabei zugucken wollt, wie wir uns maßlos erschrecken, dann
und,
guckt doch gerne
und auf. Sehr gutes Gaming einfach abliefern.
Und
ne?
Teilweise sehr gutes Gaming abliefern. Dann guckt da doch sehr gerne mal vorbei. Wir freuen uns über jeden, der dabei ist.
Und auch ganz wichtig ist natürlich, dass ihr diesen Podcast abonniert, damit ihr keine Folge mehr verpasst und ihr alle zwei Wochen eine Push bekommt. Wenn ihr beispielsweise auf Spotify hört, wo ihr unseren Podcast selbstverständlich hören könnt, dann solltet ihr das auf jeden Fall getan haben.
Und damit vielen Dank für alle, die bis hierhin dran geblieben sind. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten
Geschichte aus dem Altbau.
Deren Ärmeln je fünf knorrige Stöcker. Je fünf knorrige Stöcker. Sie trug eine pechschwarze, zerschlissene Jacke, aus deren Ärmeln je fünf knorrige Stöcher.
Vor allem, wie du dich auch so konzentriert hast, du im letzten Satz so richtig durchgeatmet. Jetzt knorrige Stöcher.
Knorrige Stöcker, okay. Sie trug eine pechschwarze, zerschlissene Jacke, aus deren Ärmeln je 5 knorrige Stöcker lugten, die wie eine mächtige Pranke seit lang... Oh Mann...